Pablo macht den Gästen immer gerne Angst vor.
Ja, ich habe schon mal zu viel so.
Also ist deswegen jetzt voll der Druck, alles, was wir jetzt aufnehmen, geht live direkt auf LinkedIn.
Gestreamt, so. YouTube live.
Und wenn du einen Fehler machst, dann ruf direkt deinen Kunde an und kündig dein Projekt.
Zwei kleine Nerds.
Herzlich willkommen zu Zwei kleine Nerds plus eins. Herzlich willkommen, Koray.
Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
Aber klar. Ja, wir haben heute mal wieder eine Gastfolge. Und wie immer, wie es eigentlich gute Tradition ist bei Zwei kleinen Nerds, hat Pablo den Gast eingeladen und ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wen wir heute interviewen. Drum, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, gerne. Also ich bin Koray. Pavlos und ich kennen uns jetzt seit, glaube ich, knapp 6-7 Jahren. Vielleicht kann ich ja dazu gleich mal mehr erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
Da hoffe ich drauf, dass wir hier die volle, die ungeschönte Wahrheit,
so ein Date,
ja, eurer Kennenlerngeschichte bekommen.
Okay, krass.
Ja, und genau, wir kennen uns jetzt halt knapp 6-7 Jahre und über einen gemeinsamen Freund. Und Pavlos hatte mich gebeten, hier mitzumachen, weil ich...
Hat er dir auch Geld bezahlt, oder?
PayPal.
Ja.
Aber Freunde, aber nur Freunde.
Auch andere Angebote gemacht, die ich jetzt nicht erwähnen kann, aber ja.
Nee, musst
du nicht. Er hat auf jeden Fall Anreize geschaffen, ja.
Du bist kein Frankfurter, oder? Wo erreichen wir dich?
Ich bin jetzt Münchner, ich bin aber geboren und aufgewachsen in Berlin und bis vor kurzem habe ich noch in Berlin gelebt und jetzt in München. Ja,
okay.
Ja,
wir haben, ich muss sehr zu meiner oder unserer Schande gestehen, wir haben schon ewig keine Remote-Folge mehr aufgenommen.
Mhm.
Ja. Die letzten 5 oder 6 Gäste waren alles Frankfurter.
Alle Locals.
Und ich habe gerade kurz bevor die Aufnahme losging, habe ich erstmal gemerkt und voller Schreck festgestellt, dass wir schon seit 5 Monaten keine Lizenzgebühr mehr für unser Remote Recording Tool bezahlt haben und ich den Account erstmal wieder reaktivieren musste. Deswegen hat es einen Ticken länger gedauert, bis wir loslegen können. Sorry nochmal dafür.
Ja, und auch Kabel hier, Kopfhörer haben gefehlt und keine Ahnung.
Oh Gott.
Richtig amateurhaft bei uns, aber so kennt man sich anders. Also wir bleiben uns treu. Also, wollen auch dieses Jahr nichts besser machen. Wir wollen genauso schlecht bleiben wie vorher. Nee, Spaß beiseite.
Wollen wir erstmal Getränke klären, bevor wir jetzt so einsteigen in deinen IT-Background und wer du bist eigentlich und was du so machst?
Okay.
Mhm. Möchtest du als Gast einfach mal die Ehre haben, loszulegen? Du hast uns vorhin schon erzählt, du hast tatsächlich, weil du großer Zwei kleine Nerds-Fan bist und keine Folge verpasst, weißt du natürlich, dass du ein Getränk brauchst hier.
Ja.
Aber wir wissen noch nicht, was du hast. Und die Überraschung ist jetzt auch groß, ob es überhaupt erlaubt ist oder ob es vielleicht, ne, wir trinken ja jedes Getränk nur einmal.
Ja.
Nicht, dass dein Getränk schon in der Excel-Liste steht und
nicht mehr
frei ist.
Also ich habe gerade meine Lieblingslimo parat. Das ist einmal eine Matcha-Limo von Biozisch.
Okay, das haben wir definitiv noch nicht.
Haben wir noch nicht.
Ja, siehst du mal.
Super.
Okay, nice. Sehr gute Wahl. Ja.
Die Matcha-Limo von Biozisch. Ich muss mich mal kurz nach meinem IPA strecken. Pavlo hat heute eingekauft für mich. Ich habe auch keine Ahnung, was kommt.
Mhm.
Ich trinke ein Meisel and Friends IPA. Knackig, fruchtig, herb.
Okay, nice.
Und du?
Ich bleibe meinen Bubble Teas treu. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Matcha Flavor Bubble Milk Tea Drink Taiwan Classic.
Oha.
Das klingt super lecker.
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst davor.
Ja.
Aber mal gucken, was passiert.
Ich würde sagen, ein
Cheers
nach München.
Cheers nach München.
Cheers nach Frankfurt. Ich wollte euch noch Getränke zuschicken.
Geil.
Für Sebastian hätte ich jetzt ein Bier geschickt von unserer lokalen Brauerei.
Ah, oh, voll gut.
In Giesinger. Und Pavlos hätte ich die brasilianische Limo dazu geschickt, Guaraná.
Boah, geil.
Ja, aber ich wusste nicht, ob das heil ankommt.
Kannst auch jetzt schicken, ne? Also, wir nehmen auch Post. Postaufnahme, ja, die Sachen, alles, ja, gar kein Problem. Ja.
Du kannst auch einfach nochmal zu Gast in den Podcast kommen und dann, ja.
Ja, oder so.
Regeln wir das beim nächsten Mal.
Paulus, umsonst schmeckt, wa?
Ja, es ist, nee, ist gut, dieser Geschmack. Umsonst ist immer.
Umsonst,
ist immer
ja.
Ich sehe schon, ihr kennt euch schon länger, so wie er mit dir redet, ne?
Ja, wollen wir jetzt so diese Dating-Geschichte auspacken jetzt? Schatz, verleibt unser Geheimnis gerade.
Ja, erzähl mal, wie ihr euch kennengelernt habt.
Das ist eigentlich voll süß.
Ich weiß, unsere Frauen werden neidisch.
Ja. Nee, also das war, also wir haben uns kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund damals.
Shoutout an Genua.
Genua, ja, Shoutout, viele Grüße. Der ist ursprünglich Indonesier. Und hat seine Frau damals in Indonesien geheiratet und mich eingeladen und Pavlos Frau. Also eigentlich war Pavlos gar nicht eingeladen. Er wurde nur mitgenommen. Genau.
Ich war also plus eins so im Gepäck dabei.
Und da haben wir uns dort kennengelernt. Und es hat, glaube ich...
Ach Moment, als du da vor ein paar Jahren auf der Hochzeit warst, da habt ihr euch erst kennengelernt.
Genau.
Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Nee, so 5, 6 Jahre.
Das war 2019.
Ich
dachte wieder, du schleppst hier irgendeinen Freund an, den du schon seit der Grundschule kennst oder so. Da kennt ihr euch ja erst seit vorgestern, krass.
Ja, so ungefähr.
Ja. Und es hat aber, ich glaube, ich kann auch für Pavlos sprechen, das hat auf Anhieb gepasst. Wir haben da auch gleich...
Hat direkt geknistert.
Habt ihr beiden den Strauß gefangen, dass ihr die Nächsten seid?
Er hat schon direkt geknistert. So.
Direkt. Er hat so ein bisschen auf Hard to Get gemacht, aber ich...
Ja, gut, musst du ja schon machen. Dieses Spielchen am Anfang müssen schon sein. So ein bisschen so dieses Nicht-Antworten und sowas. Ja, das muss schon sein.
Ja.
Und warst du damals auch schon in der IT-Branche? Hattet ihr gleich irgendwie ein Gesprächsthema, weil ihr beide ITler seid? Oder
nee, ich weiß gar nicht. Gemacht? Gar nicht, nein. Damals war ich noch nicht in der IT.
Warst du noch kein Nerd damals?
Ich weiß nicht, ob ich immer noch aktuell ein Nerd bin. Auf jeden Fall habe ich nerdige Anzüge, ja, das kann schon sein, aber... Weiß nicht, ob es ausreicht.
Jeder, der in diesem Podcast zu Gast ist, ist auf jeden Fall Minimum ein Ehrennerd.
Ja, das stimmt.
Ja, nee, ich frage nur deshalb, weil Thema unserer Folge ist ja mal wieder auch so ein bisschen Quereinstieg in die Branche.
Ja. Ja.
Wir hatten ja hier schon mal den Forstwissenschaftler, der zum Frontend-Entwickler geworden ist. Shoutout an Hannes. Und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil wir kennen uns ja jetzt auch noch gar nicht. Aber heute haben wir jetzt so den... Ich weiß gar nicht, was hast du eigentlich vorher gemacht? Auf jeden Fall bist du zum krassen...
Warte, aber wir sind ja noch in Indonesien.
Wir sind ja noch in Indonesien.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, war. Oder, warte mal, oder, Conor?
Ich wollte kurz das Thema der Folge anhören, aber muss auch nicht. Nee, dann wissen unsere Zuhörer halt erst ganz am Ende, was das Thema der Folge ist.
Ja, nicht ganz am Ende, aber gleich so, würde ich sagen.
Okay. Ich wollte euch nicht...
Alles gut.
Ja, vielleicht...
Zwischen euch beide gehen.
Ja, genau. Also das ist unser Bonding ist schon krass so mit Koray. Willst du die Geschichte zu Ende erzählen? Gibt es da noch irgendwas oder hast du noch was auf dem Herzen gehabt bei Indonesien?
Wenn jetzt nichts kommt.
Nee, also wir können noch, wenn du möchtest, Pavlos, diese Geschichte da mit dem Moped und dem Polizisten auspacken. Aber ansonsten, also da...
Die kenne ich auch noch nicht, da würde ich mich jetzt auch für interessieren.
Ich wollte mit dem Moped ein bisschen so die Stadt erkunden, also Denpasar auf Bali. Und da hatte ich mir so ein Moped gemietet, um auch so zwei, drei Tempel mir anzuschauen. Und Pavlos hatte mich dann morgens gefragt, spontan, ob ich was mit ihm und seiner Frau machen möchte. Und habe ich denen halt von meinen Plänen erzählt und Pavlos meint, ja, wir kommen da mit und mieten auch uns auch so ein Mofa. Gesagt, getan.
Haben wir mal so ein 125er bekommen.
Ja, Schlimmes.
Ich kann kein 125er fahren.
Ja, okay. Schlimmes, oh Gott.
Und dann, war alles cool, wir sind zum Tempel und dann irgendwie auf dem Rückweg wurden wir so vom Polizisten so in so eine Mausefalle reingewunken. Wir haben uns dabei erstmal nichts gedacht. Das Einzige, was mir sofort also du weißt ja hier, die stehen noch da an der Seite der Polizisten und kontrollieren so deine Dokumente.
Ah, okay. Ach, das heißt Mausefalle.
Ja.
Ich wusste auch nicht, wie das heißt.
Ah, das wusste ich nicht, okay.
Und
wieder was gelernt.
Ja. Und was mir da also in den Sinn kam in dem Moment ist, ich hatte keinen internationalen Führerschein, habe mir aber trotzdem keine Sorgen gemacht. Das war auch,
Ich wusste
ja.
gar nicht, dass man einen braucht zu dem Zeitpunkt.
Auf jeden Fall war ich aber jetzt nicht so sehr besorgt und das hat sich dann auch schnell herausgestellt, dass das eigentlich das Geringste unserer Sorgen sein
Oh Gott, oh Gott, oh
sollte.
Gott. Ja.
Und ja, der Polizist hat mich nach meinem Ausweis gefragt und nach meinem Führerschein und ich habe ihm halt alles erzählt, dass ich Tourist bin und dass ich einen deutschen Führerschein habe. Und er meint, ja, alles okay, komm mal mit hier ins Revier. Und
Oh Gott.
hat dann seinen Arm so über meine Schulter gelegt, was so total komisch ist. Und dann stand ich so im Zimmer in einem Raum mit drei Polizisten und der meinte einfach, ja, alles in Ordnung, aber du gibst mir jetzt Geld und dann kannst du gehen.
So, Payday.
Ja.
Und wie viel hast du locker gemacht?
Ich meine, ich hatte nicht so viel bei zum Glück, aber ich habe so 30 € oder 40 € ihm gegeben. Und als ich,
Wie viel ist das so für ihn?
boah, das ist schon ordentlich viel Geld. Also
Das ist schon ordentlich, ja.
damit kann man so, ich würde
Ist das so ein
sagen,
Monatsgehalt oder ein halbes oder eine Woche oder?
ja, das weiß ich nicht, aber wir als Touristen hätten damit so, ich sag mal, 3 Tage essen können. Ja,
Okay.
Ja.
so 3, ja, doch. Und dann, als ich als ich dann entlassen wurde, kam gerade Pavlos rein. Ich habe Pavlos noch zugeflüstert. Pavlos, die wollen Geld, gib, sag, dass du nichts hast. Ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber Pavlos, bei dir.
Ja, ich hatte auch zum Glück genau wie du, also ich hatte irgendwie mein Geld auch verteilt gehabt. Ich glaube, ich habe es meiste Mary gegeben, weil ich habe irgendwie die Braten schon gerochen gehabt und hatte dann auch nur so 20, 30 € dabei, also umgerechnet, und habe das Ding dann gegeben. Kann ich aber noch an das Mädel erinnern, die auch da war?
Ach ja, da war noch eine. Ja, ja,
Die war
ja.
auch so eine. Und dann sagt die so ganz stolz zu mir, die war auch aus Deutschland, die war ganz, ganz stolz. Die so, ja, aber ich habe einen internationalen Führerschein und ich sag so, das ist egal, heute ist Zahltag, habe ich gesagt. Ist egal, was du hast. Die so, nein, ich habe einen internationalen Führerschein. Und war so richtig stolz. Auch so die Kette, die so foliert und so. In so einer, so, und ja, die wurde halt auch reingezogen und die muss auch bezahlen. So. So.
Kurzer Einwurf von der Recherchefront. Durchschnittliches Monatsgehalt in Indonesien sind 240 bis 370 €. Das heißt,
Ja.
30 € sind so ein
Muss man überlegen.
Achtel bis
Ja.
Zwölftel
Also muss man überlegen, das haben die den
Monatsgehalt.
ganzen Tag wahrscheinlich gemacht, so 2, 3, 4 Stunden.
Ja.
Und die haben es halt nur mit Touris gemacht. Ne? Das ist
Ja,
ja,
klar.
also die haben es nur mit Touris gemacht. Da wurde einfach abkassiert. Ba, ba, ba,
Ja.
und jeder hat einfach bezahlt, weil jeder hat Angst hatte so ein bisschen und dann sind wir auch wieder weitergefahren.
Ja.
Das war crazy. Ich weiß aber auch noch, dass ich den Roller geholt habe und du hast ja schon getankt gehabt. Dann bin ich zu dir gefahren, gleich am Anfang, und habe gesagt, ey, wo kann man denn tanken? Und du so, ja, guck mal da vorne. Und ich guck so nach vorne und ich suche halt, wie so ein dummer Westler, suche ich halt so nach so einer Tankstelle. Und ich so, weißt du noch? Und ich so,
Nee.
Conor, da ist doch nichts. Und der so, doch, doch, da vorne ist dieser Junge. Und ich so,
Ach
ja, wie dieser
ja.
Junge? Ja, ich so, wie dieser Junge? Du so, ja, du fährst jetzt einfach zu diesem Jungen und dann kriegst du halt Benzin. Was laberst du sowas?
Ja.
Nach der Mutter bin ich halt da hingefahren. Ich sag so, das war so ein kleiner Junge, der war so 12 Jahre alt oder
Ja.
so. Oder 14. Und ich sag so zu dem so, hey, gibt's, also auf Englisch, ich so, hey, gibt's hier Benzin oder wie? Und so, ja, klar. Und dann habt ihr so einfach so eine durchsichtige Flasche, macht die halt leer bei mir in meinen Mofa rein und dann habe ich ihm irgendwie so ein paar Euros gegeben und das war's.
Witzig.
Ja, richtig crazy.
Ihr seid übrigens günstig davon gekommen. Die offizielle indonesische Strafe für Fahren ohne Führerschein liegt bei umgerechnet 58,70 €.
Okay.
Also du hast nur die Hälfte bezahlt
Ja, okay, dann war das
von
so.
dem, was du regulär.
Ja, okay.
Wenn du das nicht zahlen kannst, 4 Monate Gefängnis.
Okay.
Wow,
Und da
steht voll im Verhältnis.
Weißt du auch, naja gut, wenn dein durchschnittlicher Monatslohn 240 € sind, dann schon.
Da gab es auch dann Touristen, die haben die Polizei, ja, den Polizeiblock, wie sagt man da, dann gesehen und sind einmal
Oh
vorbeigefahren, weil sie es
ja.
schon kannten.
Ja.
Mhm.
weil die halt schon länger auf der Insel waren und an diesem Ort und die kannten und die haben es schon gesehen.
Greenhorns habt ihr halt voll angehalten.
Ja, aber richtig, richtige Anfang.
Ja.
Aber das hat uns nur noch enger zusammengeschweißt. Ja. Ja, und dann, also jetzt wissen alle, wie wir uns kennengelernt haben. Jetzt weiß aber noch keiner, was du eigentlich vor IT gemacht hast.
Ja. Also ich fange dann mal am besten mit meinem Studium an. Ich habe da...
Nee, mach mal Kindergarten.
Kindergarten. witzig. Das war jetzt gar nicht ironisch gemeint, weil...
nee, alles gut.
Ich wollte schon da, wirklich als sehr kleiner Junge Ingenieur werden. Und...
Ah, okay, geil.
Und wurde ich auch letzten Endes. Ich brauche meinen Ingenieurstitel nicht mehr. Würde ich, glaube ich, auch nicht mehr machen. Also studieren. Ich habe damals Wirtschaftsingenieurswesen studiert mit der Spezialisierung Energiemanagement und bin dann in die Businessberatung eingestiegen für den Energiebereich.
Was heißt Businessberatung im Energiebereich? Was musstest du dann machen?
Ja, also wir müssen, also es war so, damals, als ich angefangen habe, kam die Energiewende. Die Energiewende war so mitten drin, also die war noch nicht abgeschlossen und das wird jetzt mega spezifisch, aber dann, ich halte es kurz. Das Messstellenbetriebsgesetz wurde aufgesetzt und das besagt, das regelt quasi das Smart Metering. Also Smart Metering bedeutet, du kriegst als Endverbraucher, Stromverbraucher, kriegst du digitalisierte Stromzähler. Und diese digitalisierten Stromzähler, warum braucht man die? Weil auch der ganze Energiemix sich ändert. Also woher die Energie kommt. Und zwar mittlerweile aus einem großen Teil von regenerativer Energie. Und diese Digitalisierung, weil regenerative Energie sich nicht halt gut prognostizieren lässt, so wie zum Beispiel Windenergie, wird das alles digitalisiert und besser messbarer gemacht. Und dadurch hoffentlich auch, oder was man sich davon verspricht, dass es besser prognostizierbar ist. Und deswegen wurde die Digitalisierung eingeleitet und der Markt für die Digitalisierung wird nur dann freigegeben, wenn es drei Anbieter gibt, die diese Smart Metering-Geräte bereitstellen können. Und während das so alles im Laufen war und sich Player am Markt etablieren wollten oder versuchten, haben wir dann als Berater versucht, Businessmodelle zu entwickeln, weil dieses ganze neue Geschäft auch neue Businessmodelle mit sich bringt.
Okay.
Aber das weißt du ja so ein bisschen, Pavlos, von mir, da habe ich mich halt nie so gesehen. Ich fand das alles sehr abstrakt, was wir da machen. Das also, ich bin das nicht gewesen und habe da mich auch nie so wirklich wohlgefühlt.
Und wie lange warst du aber dann da in der Firma?
Verschieden, also mein Einstieg war jetzt in die Arbeitswelt war leider nicht so, ich sag mal, reibungslos, war schon ein bisschen turbulent, habe drei Arbeitgeber gehabt in den ersten 4 Jahren, aber bei der letzten Firma war ich 2 Jahre.
Okay, ja, aber ist ja auch, also mittlerweile...
Du bist ja der geborene Freelancer, 3 Arbeitgeber in 4 Jahren.
Ja, aber ist ja mittlerweile auch nicht so, klar, kann man jetzt drüber streiten, aber keine Ahnung.
Ist heute nicht mehr so ein Kriterium. Nee,
ist nicht mehr so krass.
Ja,
ne?
Also, hat sich geändert, ne?
Früher war das ja anders.
Ich bin einmal in meinem Leben, bin ich mal dazu befragt worden, warum ich in meinem letzten Projekt nur 6 Monate war.
Krass.
Und das sogar als Freelancer.
Das wurde ich auch schon öfter gefragt als Freelancer.
Öfter, nee, ich genau einmal. Ja. Und rate von wem?
Von jetzt. Hä? Wo du jetzt gerade bist bei der...
Nee. Von der Schufa.
Von der Schufa.
Schufa wollte wissen, warum waren Sie nur 6 Monate in Ihrem letzten Projekt? So, ja, ich bin Freelancer, warum fragst du das überhaupt so?
Das ist gut, ey.
Sorry, mach weiter.
Ja. Nee, also weil du jetzt sagst, auch du hast dich da jetzt nie drin so gesehen. Mhm. Also weil jetzt einfach, weil es auch so ein abstraktes Feld war oder allgemein in diesem Energiesektor oder weil die Firmen, weil vielleicht auch der Einstieg in diesen in das Jobleben, Arbeitsleben so ein bisschen holpriger war und da hast du ein bisschen negative Erfahrungen dann damit assoziiert oder
ja, genau. Also ich glaube, ganz grundsätzlich, um das so runterzubrechen auf eine, ich sag mal, auf eine Sache, ich glaube, mein Charakter hat einfach nicht gepasst zu dieser Arbeit.
Okay.
Ich bin halt sehr logisch, sehr rational und ich brauche am Ende dieses Gefühl, am Ende des Tages, dass ich ein Ergebnis habe und etwas geschaffen habe. Und das hatte ich mit der Arbeit nicht. Da habe ich wahrscheinlich nicht genug darüber nachgedacht, was ich machen möchte. Aber es war einfach sehr abstrakt. Es hat eine gewisse Kreativität verlangt. Es hat auch einen Geschäftssinn verlangt, diese Arbeit. Und was man da wirklich dann am Ende des Tages hat, ist entweder irgendein Text, ja, oder PowerPoint-Slides. Und keine Ahnung, das war keine Arbeit, die mich befriedigt hat. Ja, und jetzt ist es halt anders.
Und du warst du dann da so an vorderster Front mit dabei, so salestechnisch, oder warst du dann eher so im Backoffice-Analysen oder die Sales halt unterstützt oder was war dann so dein täglich Brot, also dein ganz so normaler Arbeitstag?
Genau, also ich war eher im Hintergrund, habe die erfahrenen Berater mit Informationen unterstützt, also habe diese ganzen Gesetzestexte gelesen, das waren mehrere hundert Seiten, wo auch dann technische Spezifikationen enthalten sind, habe die zusammengefasst, habe die visualisiert, also eher im Hintergrund habe ich mich bewegt, jetzt wenig Kundenkontakt, aber damals fühlte ich mich auch gar nicht bereit dazu, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zu einem Experten da mich entwickelt habe und hat gepasst. Ja.
Okay, das waren jetzt also die ersten 3-4 Jahre, ne? Und was ist dann passiert?
Ja, also diese Unzufriedenheit in mir ist gewachsen über diese Zeit. Hab gemerkt, dass ich irgendwas ändern muss, weil das hatte keine Zukunft. Ich habe nicht in dieses Feld reingepasst und das Feld war jetzt auch nicht für mich.
Nicht in dich.
Ja, oder in mich, genau. es musste auf jeden Fall was geändert werden. Ja? Eine Änderung musste her. Und dann kam glücklicherweise, was heißt glücklicherweise, aber dann kam Corona.
Okay, krass.
Ja, krasse Aussage. Auch Gott sei Dank hatten wir dann eine weltweite Pandemie. Ja.
Aber man muss auch sagen, Corona natürlich, es hatte sehr viel Schaden angerichtet, aber es war auch eine Chance für viele Leute.
Es war ja auch, viele Leute haben ja also nach Corona einfach was komplett anders gearbeitet.
Ja, ich glaube,
die ganze Gastro war ja leergefegt, ne? Und auf einmal waren alle Kellner waren irgendwie auf einmal Altenpfleger und haben im Krankenhaus gearbeitet. Ja.
Genau.
Und weil die gemerkt haben, oh krass, die zahlen ja viel besser.
Ja. Ja, und für mich war das auch eine Chance, mich umzuorientieren und in mich zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich war 3 oder 4 Monate auf Kurzarbeit, 100%. Wusste irgendwie.
Okay, krass.
Ja.
Aber noch bei den Energieleuten.
Genau, genau.
Ja. Ah, okay.
Ja, weil als Berater hattest du keine Projekte mehr von einem Tag auf den nächsten.
Ja, klar.
Ja.
Und war dann 3 oder 4 Monate, ich glaube eher 4 Monate zu Hause. Und selbst wenn jetzt Corona vorbei ist, was mache ich dann? Also ich muss jetzt was ändern. Und kurz bevor Corona kam, hatte ich schon Kontakt mit Salesforce und mir wurde gesagt von meinem Manager, dass
wie kam das? War der auch auf der Hochzeit oder wie hat er
dich? Aber ganz kurze Zwischenfrage an Sebastian. War das bei Hannes nicht auch mit Corona, dass er dann dadurch auch den Job...
Ja, stimmt, genau, der war zu Hause.
In so Bootcamps.
Genau, und dann wollte irgendwie sein Arbeitgeber wollte keinen nicht mehr Homeoffice zulassen und da hat er gekündigt und dann war genau. in so einer Fortbildungsmaßnahme. Ja, irgendwie so.
Also Parallelen sind da. Okay, aber Salesforce Kontakt von welcher Seite?
Von meinem Manager. Mein Manager meinte, also wir haben ja, es war so, auch wenn ich jetzt im Energiebereich zugewiesen war, man musste mal flexibel sein, weil es kann sein, und es war bei uns auch so, dass im Energiebereich die Projekte halt fehlen und damit man nicht ständig auf der Bank sitzt als Berater, wird man dann an andere Bereiche ausgeliehen. Wenn der okay. Bedarf in anderen Bereichen zu hoch ist, um ihn zu decken, dann geben halt die anderen Bereiche den Bereich ein paar Consultants ab.
Musstest du dann auch in einen anderen Bereich dann rein oder was? Oder?
Ja, ich war aber, ich wurde an den Public-Bereich ausgeliehen und habe da für einen IT-Dienstleister, der mehrere Ministerien Dienstleistungen anbietet, als Testmanager genau gearbeitet oder für diesen.
Okay, ja. warte mal, ich bin jetzt. Das heißt, es war eine große Consulting-Firma, mhm. bei der du warst. Mhm. Und dort warst du im Consulting, im Energiesektor tätig.
Ja.
Die Sparte, die kam jetzt für diese Consulting-Firma neu auf, so wie ich es ein bisschen jetzt rausgehört habe, wegen der Energiewende. Und da warst du jetzt so ein Teil von diesem Team. Mhm. Und dann kam Corona und dann ist es so ein bisschen eingebrochen, dieser Sektor. Und dann wurdest du quasi ausgeliehen an den IT-Sektor.
Fast. Also okay. Ich wurde schon vorher ausgeliehen, also vor Corona, weil ja. die Projekte im Energiebereich fehlten.
Okay.
Das hat jetzt mit Corona nichts zu tun erstmal.
Okay.
Genau. Okay. Und da habe ich halt erstmal für einen Kunden Testmanagement gemacht. Habe da mit meinem Kollegen zusammen automatisierte Testskripts geschrieben. Und das war jetzt, ich würde sagen, so mein richtiger erster Kontakt oder mein erstes IT-Projekt, ja.
Okay, erstmal verrückt, dass dann so eine riesen Consulting-Bude auch so ein bisschen Energie macht und dann so ein bisschen IT und dann gucken, was wir noch so machen können. Irgendwie hat es so raus. Also,
und jede Wette, die haben dich, obwohl du irgendwie kompletter Quereinsteiger warst, haben die dich wahrscheinlich als Senior Test Automation Engineer verkauft. Jede Wette.
Ja, also ich war Test.
Ja.
Ja, wirklich so. Also ich war Testmanager und mein Kollege war ein bisschen, war auch neu in dem Feld, aber er war halt ein Senior und er war Senior Testmanager.
Ja. Okay. Ja, man muss aber auch sagen.
Eine Parallele zu Hannes, das war ja genauso, ne? Der war ja irgendwie so ganz frischer Quereinsteiger am Frontend und wurde gleich so als Senior JavaScript Engineer verkauft und dann
man
war
muss
der
ja aber auch,
enttäuscht, weil er irgendwie,
Man muss auch sagen, dass während Corona diese IT-Blase war ja sehr hoch, ne? Also du konntest ja Leute hinsetzen mit.
Vor Corona meinst du?
Nee, auch während Corona, weil der IT dann so explodiert ist mit Corona. Da konntest du ja alle Leute mit zwei Händen und zwei Füßen konntest du die in die IT bringen.
Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, weil auch alles dann Homeoffice war. Da musste auch die ganze Infrastruktur für Homeoffice aufgebaut werden.
Ach so, deswegen, ja.
Okay. Und so, und dann, ja.
Kommt wahrscheinlich auch auf die Teilbranche an. Dann, aber
ja, klar. Und dann, quasi lustig, dein erster Berührungspunkt mit der IT-Welt war dann der Punkt, in dem ich jetzt aktiv bin. Also Testing, Testautomatisierung, Testmanagement.
Ja, also das war mein erster, wirklich mein echtes erstes IT-Projekt. War auch für mich total irgendwie ein bisschen crazy, weil also ich wusste gar nicht, was Testmanagement ist. Und dann, als ich dann da involviert war, fand ich es zu Beginn eigentlich schon spannend, weil du konntest dir alle Testskripte irgendwie auch zusammenklicken. Wusste ich gar nicht, sowas möglich ist, fand ich total cool. Aber dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das ein sehr trockenes Feld ist, was mich gar nicht so begeistert. Und es war zum Glück auch gar nicht ein so langes Projekt, knapp ein Jahr.
Was, Testing jetzt oder IT allgemein?
Nee, Testing. Also Testing finde ich sehr trocken.
Okay. Und wie lange warst du dann da in dem Projekt?
10 Monate.
10 Monate, okay.
Ja.
Musstest du dann auch, musst du dann auch Zertifikate machen und sowas? Bist du da voll eingestiegen oder
Ja, also ich musste so, um halt zu signalisieren, dass ich Experte bin in dem Gebiet, musste ich schnell noch hier so ein ISTQPU oder wie, dieses Foundation Level.
Schnell noch ein Zert gemacht, damit man dich nochmal 20 Euro teurer verkaufen kann.
Geil, schon klar.
Ja, genau, das musste ich noch machen.
Okay, und dann warst du 10 Monate da drinnen. Hast dann aber auch wieder gemerkt, das ist irgendwie spannender als davor, aber auch noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Okay.
Und dann war das Projekt zu Ende und dann hieß es, Salesforce ist das neue große Ding, jeder soll sich da einarbeiten. Und
von welcher Seite jetzt? Also bei dir in der Firma war das dann auch
Thema? Genau, bei mir in der Firma.
Moment, aber sag doch mal kurz, in welchem Jahr sind wir gerade?
19.
2019. Hat dein Arbeitgeber gesagt, Salesforce ist das neue große Ding?
Ja.
Okay.
Das war auch die Salesforce-Blase so in Deutschland. Dann die
aber entschuldige mal, also Salesforce habe ich das erste Mal 2011 gehört, als ich Praktikant war.
Ja.
Da war das auch schon das neue große Ding.
Ja, stimmt
auch. Und da war das auch schon 15 Jahre am Markt.
Ja.
Oder länger. Krass, okay. Ja, nee, klar. Ich frage, also das ist deine Welt. Ich lebe nur darin.
Also ich weiß auch nicht bis heute, warum das so damals so eine große Welle verursacht hat, obwohl Salesforce ja viel älter ist als das. Ich müsste mal die erfahrenen Kollegen fragen, was sich damals geändert hat auf dem Markt.
99 gegründet, sagt Wikipedia. Ja. Krass.
Okay, ja, also 20 Jahre gebraucht, bis es richtig ankam.
Nee, also ganz ehrlich, das war schon vorher auch, zumindest in den großen Konzernen war das schon vorher krass vorbereitet.
Ja, okay.
Also du kommst ja nicht an Salesforce vorbei, wenn du CRM machst. Und das ja schon seit Jahrzehnten.
Ja.
Also. Aber gut, vielleicht,
Ja. Genau, und dann, also wie gesagt, dann wurde von unseren Managern damals gesagt, dass wir uns alle da einarbeiten sollen oder zumindest die Leute, die Interesse daran haben. Und ich dachte, wieso nicht? Und hat mir auf Anhieb gefallen. Also, weil ich hatte schon vorher ein paar Berührungspunkte mit IT-Systemen, aber es war immer so, wenn man sich was selber aneignen musste, hat man dann so ein riesen Handbuch bekommen, was irgendwie 700 Seiten hatte. Und also,
oh Gott.
Ja, und okay. Also wie willst du ein System so lernen? Ja. Das ist ja nur Text. Und dabei, wenn du Salesforce lernen willst, hast du ja Trailhead, Pavlos, du weißt ja Bescheid.
Genau.
Und du hast dann deine Lektion, du kriegst deine Sandbox, da kannst du alles ausprobieren. Wenn du Fehler machst, steht dann auch, dass da ein Fehler ist. Und du weißt ganz genau, was du falsch gemacht hast.
Aber jetzt, ich hab's jetzt noch nicht ganz, also dein Arbeitgeber hat gesagt, ey, jetzt mach mal Salesforce. Mhm. Und dann hast du quasi in dieser Firma, wo du erstmal im Energiesektor warst, dann warst du im Testing-Management-Sektor und jetzt warst du im Salesforce-Sektor. Und die haben dann dich dann da reingepusht oder wie ist das dann? Oder hast du da ein Projekt gemacht bei denen oder?
Genau, also erstmal wurde gesagt, dass wir Kompetenz aufbauen sollen.
Okay.
So, und in der Zeit habe ich mich halt eingearbeitet. Und als ich dann mal kurz vor der Zertifizierung war, kam Corona. Und das heißt, ich hatte noch gar nicht erstmal mit Salesforce zu tun, projektmäßig.
Ja. Du hast nur Study, Trailhead und dich auf das erste Zertifikat vorbereitet.
Genau.
Okay.
Und das hat mich jetzt davon nicht abgehalten, weiter mich damit auseinanderzusetzen. Und je mehr ich Zeit damit eingesetzt habe, desto mehr hat es mir gefallen. Und und dann war aufgrund von Corona war meine Zeit bei meinem damaligen Arbeitgeber zu Ende.
Okay, die haben dann. Ja, was ist das, irgendwie Sonderkündigungsrecht? Oder
genau,
was?
Die haben mir eine
irgendwie sowas.
Auflösung angeboten, weil
Auflösung, okay.
Weil wir uns es halt sehr schlecht ging wegen Corona.
Ja, okay. Aber hattest du dann schon das erste Zert schon fertig oder nicht?
Doch, hatte ich, sorry. Dann habe
das erste Zert hast du da gemacht?
Genau, habe ich da damals, dann konnte man, wegen Corona konnte man all die Prüfungen auch online machen.
Ja.
Und dann habe ich noch die Certi fertig gemacht, damals im Sommer.
Okay, ja. Also Salesforce Admin, ne?
Genau, man fängt mit dem Admin an und genau.
Ja.
Ja.
Ich muss noch mal ganz kurz reingrätschen.
Alles gut.
Ich habe zwar nicht gelesen, was 2019 passiert ist, aber ganz interessant, wenn man sich mal die Umsatz- und Gewinnzahlen von Salesforce anschaut. Mhm. Also von 2018 auf 2019 haben die einfach mal eben ihren Gewinn von 127 Millionen US-Dollar auf 1,1 Milliarden US-Dollar gesteigert. Ja, wow. Also sie haben einfach mal ihren Gewinn verzehnfacht,
ja,
in dem Jahr, von dem du gerade sagtest, da ist es so krass abgegangen. Ja. Also schon absurd. Das ist schon krass. Viel. Einfach mal verzehnfacht.
Ich finde es geil, wie Sebastian hier so unsere Regie ist.
Ja.
Ein bisschen. Ja. So richtig gut, ey. So, redet immer weiter. Ich mache mal hier Faktencheck, ja.
Ja, ja, ja.
Geil, das ist richtig gut. Okay.
Kurze Quizfrage zwischendrin. Zwei Firmen oder zwei Softwares, die echt bekannt sind und viel genutzt werden, die von Salesforce aufgekauft wurden.
Ja.
Habt jeder einen Tipp frei. Du musst es wissen, Corrine.
Slack?
Ja, genau.
Okay, krass.
Slack. Wusste ich nicht. Krass.
Wusste
oder?
Ich auch nicht. Krass.
Slack gehört einfach Salesforce.
Verrückt.
Und Tableau.
Das war die zweite, die mich überrascht hat. Tableau.
Ah, okay.
So, jeden Tag bei uns im Projekt habe ich mit Tableau zu tun. Keine Ahnung, dass das von Salesforce ist.
Krass.
Krass.
Ja.
Sehr gut. Test bestanden.
Läuft bei Salesforce. Okay, und dann warst du raus aus der Firma. Freigestellt oder aufgelöst halt der Vertrag.
Mhm.
Okay.
Ja, und dann hatte ich erzählt, dass ich diese innere Stimme hatte, die halt gesagt hat, irgendwas muss sich ändern. Und genau, und das war für mich der perfekte Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss einfach jetzt mal was anderes wagen. Mein Alter ist noch da, war damals okay, um das zu machen.
Ja.
Und
wie alt warst du da?
Da war ich 32.
Ja. Also noch recht frisch.
Ja.
Ja, aber viele hätten das vielleicht auch schon gar nicht mehr gewagt.
Ja.
So, ne? Man ist so in den 30ern und dann auch, also natürlich, also ich kenne auch einige Leute, die dann einfach zu vorsichtig in Anführungsstrichen. Aber man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, Corona, irgendwie die komplette Welt wird gerade neu sortiert und neu gewürfelt und es ergeben sich viele neue Jobs und alles ist irgendwie anders während Corona und alles ist neu und ja.
Hm. Ja, und so war es bei mir. Ja, dann habe ich einfach diesen Entschluss gefasst, auch mit dem Bewusstsein, dass ich es erstmal, also wirklich von null anfange. Ich bringe zwar 5 Jahre oder 4 Jahre Berufserfahrung mit und auch Beratungserfahrung, aber letzten Endes, also Hard Skills habe ich erstmal keine. Und habe gesagt, aber trotzdem, ich mache das, weil ich glaube, das ist ein Feld, wo ich mich auf jeden Fall in die Richtung entwickeln kann, in der ich mich sehe. Ja.
Ja.
Und war auch jeden Fall, ich glaube, eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.
Okay, das ist echt cool zu hören.
Ja.
Nice. Ja, und wie ging es dann weiter? Dann warst du dann erstmal auf der Bank und hast du dann. Bist du dann zum Arbeitsamt oder hast du selber dann was gesucht oder hast du beim Arbeitsamt nochmal einen Kurs gemacht oder was weiß ich, also was ist dann passiert?
Also gar nicht, also ich hab mich wirklich ausschließlich auf Salesforce-Stellen beworben und dann hatte ich auch Erfolg und habe dann direkt angefangen, Salesforce bei Implementierungen behilflich zu sein.
Natürlich. Okay. Ja. Und gab es dann viele Stellen? Also hast du dich auf viele bewerben müssen oder also wie lange hat es gedauert, bis du dann angefangen hast, dich zu bewerben und dann einen Gig hattest? Also quasi den ersten oder dann den neuen Arbeitgeber hattest?
Ja, also es hat leider nicht so schnell ich habe jetzt leider nicht so schnell einen neuen Job gefunden. Man muss natürlich auch bedenken, es war Corona. Jeder war zögerlich, Leute einzustellen.
Richtig.
Aber ich habe nach 5 Monaten Auszeit habe ich dann eine neue Stelle oder also eine Stelle als Salesforce Consultant antreten können.
Nice.
Genau. Es gab jetzt nicht so viele Player oder vielleicht gab es die und ich kannte den Markt noch nicht, aber ich habe jetzt nicht so viel entdeckt damals. Genau, und also es war jetzt nicht so einfach oder die Angebote waren jetzt nicht so viel, dass ich sage, oh, der Markt ist voll mit Salesforce-Stellen. So war es nicht. Aber hat mich nicht aufgehalten. Ich wollte es unbedingt machen, ja.
Und weißt du noch, hast du dann viele Bewerbungen geschrieben oder gab es dann gar nicht so viele Stellen?
Nee, also Bewerbungen, also jetzt rein nur für Salesforce, das waren wirklich nicht viele. Ich würde sagen, okay. Also es waren nicht mehr als 10.
Okay, krass.
Ja, ja. Genau. Ja, und dann hat es geklappt und ich habe natürlich auch von Anfang an klar gemacht, so dass ich erstmal wenig beitragen kann und vieles lernen muss, war aber jetzt nicht so schlimm.
Ja, klar.
Genau, und
War das dann eine Trainee-Position oder war das Junior dann?
Das war, ja, also auf dem Papier war es normal Consultant, kein Junior.
Oh ja, okay.
Auch kein Trainee.
Okay. Ja, okay.
Ja, ja, ja. Aber
du bist ja schon mit Zertifikat reingekommen.
Ja.
Klar. Ja.
Ja, ja genau, und ich habe aber jetzt nicht Verantwortung übernommen oder zumindest nicht. Ich habe jetzt keine Bereiche zugewiesen bekommen, dass man jetzt sagt, okay, die Implementierung ist jetzt lastet auf deinen Schultern oder so. Das nicht. Ja. Ich wollte immer so eines User Story bekommen, wo man sagt, okay, wo man mir gesagt hat, okay, kannst du ja mal schauen, wie du das umsetzen würdest.
Okay.
Oder andere oder auch zum Beispiel so einfach so gängige Kundenanforderungen mal dokumentiert und von meinen Managern bekommen und dann einfach.
Das sind dann, sorry, ich muss kurze Verständnisfrage. Ja. Also euer Business ist sozusagen, also ihr habt eure Kunden betreiben Salesforce.
Mhm.
Selbst gehostet oder in der Cloud?
In der Cloud, ja.
In der Cloud. Mhm. Und die wollen dann irgendwas machen, die wollen irgendwas konfigurieren, die wollen irgendwas einrichten und die können das selber nicht. Und die rufen dann euch an, ihr seid Partneragentur und sagen, ey, loggt euch mal in unsere Instanz ein und macht uns das mal so, wie wir es brauchen. Oder wie läuft das ab?
Genau, also entweder haben die Kunden schon Salesforce oder wollen Salesforce einführen.
Dann macht ihr auch so ganze Einführung.
Ja, okay. Genau. Also, lösen wir das alte CRM ab. Und setzen Salesforce auf. Was ich jetzt genau mache, ist, die Kunden haben Anforderungen. Das ist in der Regel ein Geschäftsprozess, der abgebildet werden muss. Ich versuche, den Geschäftsprozess zu verstehen und ihn dann digital in Salesforce abzubilden. Mhm. Ja, das ist so mein tägliches Brot.
Okay, das heißt, da ist auch so ein Prozessbilder oder sowas drin, wo du, oder codest du das richtig? Oder ist es dann, passiert es dann mit Salesforce Onboard-Mitteln? Also klickst du selber in der Anwendung nur rum oder musst du auch irgendwie Extensions coden? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Entwickler bist du da oder wie sehr bist du da nur, sag ich mal, Admin oder User?
Ja, also ich bin in erster Linie Admin. Man kann in Salesforce auch coden, ja, man kann da Apex-Klassen schreiben, aber das machen unsere Developer, da hört es bei mir auf. Was ich auf jeden Fall mache, ist, das System zu konfigurieren, also ich klicke sehr viel rum, mache Einstellungen oder baue Prozesse, das sind dann so Workflows, also wie nennen sie Flows, da baue ich einen Prozess zusammen. Es kommt manchmal vor, dass ich ein oder zwei Zeilen Code schreiben muss, aber das ist eher so die Seltenheit und normalerweise sind die diese Codes auch viel größer. Aber Coding gehört nicht zu meinem Verantwortungsbereich, ja.
Zumindest im Normalfall nicht.
Ja, nee. Also ich nehme die Anforderungen zum Beispiel auf, wenn ich jetzt merke, ich muss ein Flow konfigurieren oder beziehungsweise was denn? Ich muss einen Prozess abbilden, den ich hätte mit einem Flow machen können, aber es bietet sich eher ein Code mehr an, weil ein Code mächtiger ist und weniger oder größere Limits hat als so ein Flow. Dann wege ich ab, mache ich es mit einem Flow oder mit einem Code und wenn ein Code die bessere Lösung ist, übergebe ich das einem Developer.
Mhm.
Ja.
Okay, das ist aktuell so und diesen, also dieser, diesen Prozess, den du halt beschreibst, das ist so ein Standard Salesforce-Prozess, der ist jetzt auch bei deinem aktuellen Arbeitgeber so und war aber auch so beim ersten Salesforce-Arbeitgeber.
Du meinst so die Arbeitsweise, die ich jetzt so...
Ja, genau, was du jetzt beschrieben hast. Du hast da die Entwickler, die machen dann irgendwelche Apex-Klassen und es gibt Admins, die machen die Config und okay, gut.
Ja, genau, das war bei meinem alten Arbeitgeber auch genauso.
Okay, ja. Das heißt, bei so einer Salesforce-Transformation oder Implementierung buche ich normalerweise mehrere Leute. Also ich habe selten nur ein Admin, sondern ich habe auch noch ein Admin und nochmal zwei Entwickler oder sowas oder ein Entwickler.
Ja, definitiv. Also du hast auf jeden Fall erstmal einen Projektmanager. Das ist mal jetzt hingestellt, ob dieser Projektmanager Salesforce-Expertise hat oder nicht.
Ja.
Aber den hast du. Dann hast du auf jeden Fall noch einen Consultant, der weiß, was das System kann, welche Features, welche Bedürfnisse abdecken. Und dann hast du noch einen Developer, weil du immer irgendwas customizen musst. Immer.
Okay.
Ja.
Also eigentlich so klassisches Agenturgeschäft, aber halt auf Salesforce-Fokus.
Genau.
Okay.
Ja.
Und wir sind jetzt immer noch bei quasi bei deinem Switch in die erste, sag's mal, Salesforce-Firma.
Ja.
Was hast du dann, also nachdem du jetzt erstmal ja nur irgendwelche User-Stories implementiert hast und so weiter, hast du dann noch weiter Zertifikate gemacht? Wann bist du in dein erstes richtiges Projekt bekommen? Wann hast du so richtig, in Anführungsstrichen, so Verantwortung von Kunden übernommen?
Ja, also Zertifikate habe ich ganz viele gemacht. Was heißt ganz viele? Für die andere, also es gibt Leute, die haben sich viele Zertifikate. Ich persönlich habe jetzt aus meiner Sicht nicht so viele, aber ich finde, mal die Anzahl der Zertifikaten, die ich habe, ist eine gesunde Anzahl.
Du kannst mal flexen. So.
Also ich habe jetzt mittlerweile 14 Zertifikate. Okay, aber es gibt
14 Zertifikate. Patrick würde sagen, nichts zu tun oder was?
Nee. Patrick ist ein Recruiter. Nee. Aber das ist jetzt 14, ist ja in der Salesforce-Welt. Also jetzt, ich will es jetzt gar nicht runterspielen, aber ist das viel? Ist das wenig? Ist
so Durchschnitt kommt. Ja, es ist jetzt wirklich ohne Spaß. Das ist jetzt so Mittel. Ja.
Krass.
Ja, es gibt Leute, krass. Jetzt nach 5 Jahren, also die mit der gleichen Erfahrung wie ich, 3-mal so viele haben, ja. Oder doppelt so viele.
Crazy. Okay.
Wo ich ein bisschen aber, um ehrlich zu sein, kritisch bin, weil nur weil du ein Zertifikat hast, bist du kein Experte.
Ja, ist ja klar. Das heißt ja nichts, aber du hast ja selber auch gemerkt.
Und wenn du so viele Zertifikate hast, hast du wahrscheinlich auch wenig Kundenprojekte gehabt.
Ja, wahrscheinlich. Du immer auf der Bank und genau. Wie du aber auch schon gesagt hast, also so ein Zertifikat kann halt schon so eine Tür öffnen.
Ja, auf jeden Fall. Also, man muss auch sagen, so wir als Menschen, die in diesem Feld sich bewegen, wir wissen ja, was ein Zertifikat bedeutet. Aber für den Kunden, also der Kunde legt darauf mehr Wert, als wir es tun, weil der für den Kunden das schafft Vertrauen, weil wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich kann jetzt die Service Cloud, das ist erstmal eine Aussage für den Kunden, aber wenn du dann auch nur ein Zertifikat hinlegen kannst, fühlt sich der Kunde wohler damit und
absolut.
Aber wir wissen ja, dass das jetzt nichts zu sagen hat in erster Linie. Das ist einfach die die Projekterfahrung, die du hast.
Aber ist es dann auch so, dass Salesforce selbst dich dann als Agentur pusht, je mehr Zertifikate du hast?
Oh ja, auf jeden Fall. Also es gibt
das ist dann auch wieder so dieses. Also die haben sich ja auch ein geiles Game da aufgebaut, Salesforce. So.
Ja, also auf Marketing-technisch haben sie es echt clever gemacht, muss man sagen.
Ja.
Du hast erstmal, also wir sind ja ein Partner und es gibt halt auch weltweit mehrere Implementierungspartner und unter diesen Partnern gibt es ein Ranking. Und dieses Ranking bestimmt sich durch die Anzahl der Zertifikate.
Der, genau, überlegt, das ist krass, ja, okay.
Und ja,
okay.
Genau.
Okay. Ja, sorry, jetzt nochmal zurück zu meiner, sorry mit den ganzen Zwischenfragen.
Ja.
Aber zu meiner Ursprungsfrage, also dann hast du dann erstmal so erstmal ein paar User-Stories so immer implementiert für die Kunden auf verschiedenen Projekten und dann hast du immer mehr Zertifikate, immer mehr Erfahrung auch gesammelt natürlich. Mhm. Und dann hast du auch mal selber so ein Projekt übernommen oder, mhm. oder was ist zwischen den die ersten User-Stories übernommen? Mhm. Und dann das erste Projekt übernommen. Was ist dazwischen noch so passiert?
Ja, also ich habe erstmal natürlich, das waren alles so Baby-Steps. So, ja. Ich habe die, ich kann sagen, so, es hat mich so 8-9 Monate gekostet, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich ein Experte oder jetzt zumindest jetzt weiß ich, wo der Hase langläuft. Und
ja, so dass ich auch selber sicher fühle.
Genau, so. Weil vorher ja. war ich mir in vielen Momenten unsicher. Und ja. nach 8-9 Monaten hat sich das Blatt gewendet. Bis dahin habe ich immer halt so kleinere Sachen übernommen, immer viel recherchiert, ja. viel gelernt, über alles mitgenommen, was ich konnte. Und danach, als ich mich sicher fühlte, habe ich immer mehr Verantwortung bekommen, auch von meinem Chefs und mehr umgesetzt, mich in neue Themenfelder eingearbeitet und bis ich dann irgendwann auch meine ersten Projekte geleitet habe und ja, und noch komplexere Anforderungen umgesetzt habe. So, ja.
Ja, und du hast dann eigene Projekte geleitet. Mhm. Mit einem Team, also du warst dann quasi, wie sagt man, warst du dann der Lead und du hast dann dein PM und deine Devs und du hast dann mit dem Kunden eher die Kommunikation gehabt oder welchen Bereich hast du dann inne gehabt?
Ja, also ich war dann zum Beispiel bei meinem letzten Projekt, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, da war ich der Projektmanager und der Berater für einen B2B-Commerce-Shop. Und das heißt, wir haben mit dem Kunden gemeinsam die Timeline bestimmt, die Rollen innerhalb des Projektes bestimmt, wer alles auf Kundenseite mitmacht, mit welcher Verantwortlichkeit, wie viel dieses Projekt kostet, was der Shop leisten muss, ja, den Scope des Projektes bestimmt. Genau, das habe ich gemacht. Das ist jetzt eine Rolle, die ich jetzt nicht so oft angenommen habe. Und zudem habe ich ja, technisches Wissen vermittelt, was der Shop, also was der Shop oder welche Features der Shop mit sich bringt, was wir eventuell customizen müssen, weil die Anforderung so in Salesforce nicht abgebildet werden kann. Habe die Arbeiten auch an meinen Developer delegiert, die ich selber nicht umsetzen kann. Genau, also war Consultant, Projektmanager. Genau, diese zwei Rollen hatte ich damals eingenommen.
Okay, und dann hast du dann immer auch größere Kunden bekommen. Ne, also hat man sich erstmal auf so einen Kunden geschickt, der vielleicht ein bisschen kleiner ist und dann wurde es halt immer größer. Oder wie kann man sich dann vorstellen, so eine Salesforce-Karriere, keine Ahnung, also ja, es hängt es dann auch mal mit der Größe des zu beratenden Kunden ab?
Also deine Karriere hängt jetzt davon nicht ab. Ich würde mal sagen, wie interessant deine Karriere sich gestaltet, das hängt davon ab. Aber ja, war schon so, dass ich zu Beginn eher kleinere Kunden hatte. Also mein kleinster Kunde zum Beispiel war eine Immobilienmaklerin und die hat nur die hatte noch eine Mitarbeiterin und die wollten dann halt Salesforce und damit sie ihre ganzen Anfragen managen. Und mein größter Kunde war ein sehr großer Maschinenhersteller, der international tätig ist. Ja, und diese Entwicklung auch zu sehen, für mich persönlich, mit was für Arten, mit welchen Kunden ich zusammengearbeitet habe und auch mit welchen Menschen, die dann mitkommen. Das war super spannend, und weil ich habe da auch mit ganz anderen Branchen immer zu tun gehabt. Das sind ganz andere Welten, die man eintaucht. Und es war für mich super, super spannend.
Ja. Geil. Kannst du oder musst du die Projektkunden auch selbst akquirieren bei euch?
Nein. Das macht ein.
Das heißt, ihr habt dezidierte Vertriebler dafür?
Genau, wir haben Vertriebler, die versuchen halt bestimmte Kunden da zu identifizieren und versuchen dann die Kunden dann für Salesforce zu gewinnen. Oder es gibt, Salesforce kommt auch auf uns zu, weil wir Partner sind. Und sagt, wir haben hier diesen einen potenziellen Kunden.
Geil.
Und
habt ihr da Bock drauf? Ja.
Nutzen eure Vertriebler für ihren eigenen Vertriebsprozess auch Salesforce?
Wir fahren immer zweigleisig. Unsere Vertriebler gehen auf Salesforce zu oder Salesforce geht auf die zu und wir selber oder damals.
Nee, ich meine als Softwarelösung. Also eure Vertriebler müssen ja auch eine Softwarelösung für ihren eigenen Vertriebsprozess haben und so setzen die da selber auch Salesforce.
Ach so, ja. Unsere die ganzen Leads und Opportunities, so nennen wir sie, werden auch in Salesforce.
Das heißt, du bist auch selber User in deinem eigenen System sozusagen.
Genau.
Ich war lustigerweise auch mal auf der anderen Seite der ganzen Geschichte. Das war fast auch mein Ja, doch, das.
Bei SAP oder was?
Nee. Also auf der Kundenseite sozusagen. Also, okay. Das war eins meiner ersten Projekte überhaupt so in der IT-Branche. Weil wir wollten sozusagen, also ich war meiner Firma angestellt, die ihren Kunden wiederum eine CRM-Lösung anbieten wollte.
Ah, okay.
Und da war meine Aufgabe, ich sollte also recherchieren und ausprobieren, ob wir sozusagen eine Salesforce White Label Solution irgendwie für uns in Betracht kommt oder ein anderer Anbieter oder ob wir selber was programmieren wollen. Und da habe ich, also so mit anderer Seite meine ich, also ich musste sozusagen musste an einen Salesforce-Vertriebler herantreten und mir das System zeigen lassen und das auschecken und gucken und so, ob das was für uns ist. Wir haben das damals nicht genommen, weil ich fand es, und der Eindruck war bei meinen Kollegen auch, so Kanonen auf Spatzen.
Ja.
Das ist so, Salesforce war so reich an Optionen und so customisierbar und so vielfältig, dass wir das Gefühl hatten, so unsere Kunden sind wahrscheinlich überfordert damit. Also eigentlich konnte Salesforce zu viel.
Ja.
So, weil, weißt du, weil mit so einer großen Vielfalt an Möglichkeiten kommt ja dann, wenn ich jetzt ein CRM von der Stange nehme, das funktioniert, wie es funktioniert, dann habe ich weniger Möglichkeiten, aber dann kann ich ja auch weniger falsch machen. Ne? Und wenn ich halt sowas wie Salesforce nehme, was so krass customisierbar ist, dann brauche ich halt auch immer gleich einen Herr von Beratern wie euch dazu, die es mir dann einrichten. Ne? Was ja dann entsprechend auch immer mit Kosten verbunden ist. So, ne?
Ja. Ist halt, kommt halt immer drauf an. Ne? Also wenn man dann dieses Berater in dieses Berater-Game rein und dann sich dann ein, zwei, drei Leute reinholen, die das dann für einen diese komplizierte Software vielleicht runterbrechen in die Module, die du nur brauchst, oder programmierst du es dann halt selber?
Aber ganz ehrlich, das war 2012, 13, 14, so um den Dreh.
Ah, da war das noch.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Welt sich seitdem auch ein bisschen
weiterentwickelt
hat. So. Ja, das sind ja vielleicht noch ganz andere Zeiten gewesen.
Seid ihr in der Zwischenzeit, würdest du sagen, noch ein bisschen mehr so auf kleine Unternehmen draufgegangen, die jetzt vielleicht nicht irgendwie 5 Millionen Euro in so ein Einführungsprojekt investieren wollen?
Also
oder seid ihr nach wie vor eher so der Platzhirsch für große Konzerne und große Kunden?
Nee, aber warte mal kurz. Wir sind ja natürlich ganz kurz, da, wenn ich da jetzt reinkriege.
Ganz kurz mal eben.
Weil diese Frage bezieht sich
kommt eigentlich später in der Folge erst.
Richtig.
Ja, aber
wir sind ja noch bei seinem alten Arbeitgeber.
Ja.
Nee, echt?
Ja, klar.
Wir sind doch schon längst bei seinem neuen.
Nein.
Ach so, okay. Ja. Pablo hat so eine ganz eigene Dramaturgie für die Folge.
Ja, ein bisschen Greek Drama, muss immer
meine
rein.
Meine Frage bezog sich ja jetzt auf Salesforce als Softwarelösung, ja, und gar nicht mal auf irgendeine Agentur
irgendeine
Partneragentur. Ich meine, hat die Software als solche, Salesforce, hat die sich in den letzten 10 Jahren ein bisschen mehr auch für kleine Unternehmen geöffnet, anstatt nur so die Lösung für große Konzerne zu sein?
Ja.
Aber du kannst die Frage auch gern erst in 20 Minuten
beantworten. Alles gut. Wenn, ja, alles
wenn
gut.
euch das was gibt.
Alles gut. Also ich würde jetzt erstmal persönlich sagen, dass Salesforce nur für große Konzerne oder größere Unternehmen Sinn macht. Wir, also auch sowohl bei unserem damaligen Arbeitgeber als auch bei meinem aktuellen Arbeitgeber, setzen wir den Fokus auf eher so den Mittelstand. Natürlich haben wir auch ein paar große Kunden dabei, aber so, ich glaube, erst ab Mittelstand macht es Sinn, Salesforce einzuführen, weil Salesforce kommt ja auch mit höheren Lizenzkosten mit und der Mehrwert.
Definier mal Mittelstand, wie viele Mitarbeiter?
Ja, so ab
100, 200?
Ja, so ab 100 bis 200 hätte ich jetzt auch gesagt. Ab da geht es an, so wird es interessant, weil alles darunter hatten wir auch schon, ja, aber dann, wenn du jetzt eine Salesforce-Org aufbaust für 30 oder 50 User, dann ist das auch eine sehr kleine Org, die spezifische Prozesse abbildet und jetzt nicht so eher, ich sag mal, einen holistischen Ansatz hat. Und
wir waren damals 70 Leute.
Ja, ist auch okay, ja. Also macht schon, würde schon Sinn machen aus meiner Sicht, aber richtig interessant wird es, wie gesagt, also ab 100, 200, dann wird es interessant. Mhm.
Damals war halt, wie gesagt, unsere Idee so ein bisschen, das halt auch White Label anzubieten für unsere Kunden sozusagen als Lösung, ne? Dass man sagt, okay, wir bieten unseren Kunden das als Lösung an und dann ist es so White Label, das kommt eigentlich von Salesforce, aber steht halt unser Firmenname auch drauf. Macht ihr sowas überhaupt, so White Label Lösungen? Ja. Also kann man das theoretisch machen? Also könnte ich jetzt sozusagen als Reseller auftreten?
Ja, ist möglich auf jeden Fall. Ich persönlich hatte jetzt keine Berührungspunkte damit, aber ist auf jeden Fall möglich, ja.
Okay.
Ja.
Mit Entwickler oder ohne?
Kommt drauf an. Kommt drauf an.
Wie komplex dann.
Ja, genau.
Ja. Okay, und wann, also wie lange warst du dann jetzt bei deinem ersten Salesforce-Arbeitgeber insgesamt?
Etwas mehr als 4 Jahre, ja.
Okay.
Ja. Ja.
Das heißt, da hast du eigentlich so ein bisschen, ja, den Startschuss in die Salesforce-Welt bekommen, die Zertifikate gemacht, die Erfahrungen in Branchen, in verschiedenen Größen von Kunden gemacht.
Genau.
Auch internationale Teams oder nur Deutsch immer alles? Oder?
Nee, also auch international, ja. Wir hatten so zum Beispiel das letzte Projekt, das Team war zur Hälfte in Amerika.
Geil. Ich finde ja sowas immer mega cool.
Ja, ich auch. Also ich finde so ein internationales Setting am spannendsten, um ehrlich zu sein. Ja, ja, genau. Also, aber hauptsächlich Deutsch.
Und dann, was ist dann passiert? Weil du zu der Zeit warst du jetzt noch in Berlin und jetzt bist du ja nicht mehr in Berlin. Mhm. Was ist dann passiert?
Ja, und dann so habe ich mich entschlossen, meinen Arbeitgeber zu wechseln. Und bin jetzt bei Slalom. Slalom ist der drittgrößte Salesforce-Implementierungspartner weltweit.
Okay, krass.
Wir sind ein amerikanisches Unternehmen. Und während meines Interviews war klar, dass ich umziehen musste zu eines der Slalom-Standorte in Deutschland. Und davon haben wir mittlerweile 3 und ich habe mich für München entschieden, wollte nicht so wie ihr in Frankfurt leben.
Sind die auch hier?
Ja, wir sind auch da.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich bessere Wahl.
Ja,
nee, München ist zu sauber.
Ja.
Sonst müsste ich auch zu oft Pavlos sehen und darauf hatte ich keine Lust.
Ja, lieber, wir mögen diese On-Off so ein bisschen. Ja. Ja, das hält alles ein bisschen spannender. Man
spürt die Liebe zwischen euch.
Ja. Und, aber bist du dann, also hast du dann aktiv nach etwas Neuem gesucht und hast gesagt, okay, es ist ja auch ganz normal in der IT, ne? Also nach 3-4 Jahren, ich kenne kaum einen, der länger als 3-4 Jahre in der Firma war in der IT, also aktuell so. Mhm. Und hast du dann gesagt, ey, ich muss jetzt mal hier weg, ich muss jetzt mal in was Größeres, oder wurdest du akquiriert?
Ja, das war ein Wunsch, der aus mir, also den ich selber gefasst habe. Weil es war so, in Berlin wir haben nicht so viel Industrie. Und dadurch auch nicht wenig oder so gut wie keine Kunden gehabt. Ja. Das heißt, ich hatte keinen Austausch mit dem Kunden, also jetzt in Person hatte ich leider nicht, alles nur über virtuell, und die ganzen Salesforce-Events finden entweder in München oder in Düsseldorf statt. Und unser Team in Berlin war halt sehr klein, und ich habe halt sehr viel von zu Hause gearbeitet, und nach 4 Jahren habe ich einen Tapetenwechsel auf jeden Fall gebraucht. Und das war dann für mich auch ein Grund, dann auch zu wechseln. Und auch, ich hatte auch, um ehrlich zu sein, Berlin satt.
Okay.
Und habe dann auch die Entscheidung, sich umzuziehen, war jetzt auch für mich keine große Entscheidung. Und genau, also es war eher einfach ein persönliches Bedürfnis, an meiner aktuellen Lage was zu ändern.
Aber Berlin, München ist schon auch ein Schritt so, ne? Also
ja.
Das könnte ja gegensätzlicher nicht sein.
Ja, aber ja,
also da kommst du so von der Drogenhölle ins Bierzelt.
Geil.
Ja, also auf jeden Fall ein Kontrast, das muss auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt mittlerweile, Pavlos, du wirst ja nächstes Jahr 40.
Was?
Echt?
Nee. Krass. Wirklich?
Ich dachte dieses Jahr.
Habe ich gerade. Dieses Jahr?
Aber nee, nächstes Jahr besser. Stimmt. Nein, aber besser, nächstes Jahr.
Ja, stimmt.
Ja.
Und ich gehe auch auf die 40 zu.
Ja.
Und in dieser.
Ich würde sagen, da haben wir ein fette
Boah, ich Party. Weiß nicht, ob ich Party mache.
Eigentlich.
Ich schließe mich ein.
Eigentlich müsstest du.
Ich weiß nicht. Ja, okay, aber ein anderes Thema. lass mal jetzt nicht so Depri-Stimmung machen. Also, okay, man muss auch sagen, München ist dann die erwachsenere Stadt vielleicht auch für dich dann so.
Ja, jetzt in dieser
Berlin ist ja immer so Party und.
Ja, also. Ich sage immer, in Berlin bist du halt umgeben von so Peter Pans, so ja, also von Leuten, die nicht erwachsen werden wollen. Und so,
geil.
Und du siehst so halt so irgendwie Leute, die Mitte 40 sind, die sich aber noch so benehmen, so wie, keine Ahnung, 27-Jährige oder so. Und alles ist voll cool und hip und so.
Ja.
Und darauf hatte ich keine Lust mehr. Und
da hast du dich nicht mehr so gefunden oder so, und dann wolltest du, okay.
Ja.
Das heißt, du wolltest auch eine ein Jobwechsel, aber auch ein Standortwechsel.
Ja.
Okay.
Also ich wollte in eine Stadt, die jetzt in meinem, ich sag mal, mein aktuelles Ich passt, weil ich habe Berlin halt nicht mehr gefühlt und habe mich für München entschieden. Ist jetzt nicht so meine Lieblingsstadt, aber ich fühle mich hier jetzt echt wohl und auch meine
Partner. Wie lange bist du jetzt schon in München?
Jetzt knapp ein halbes Jahr.
Okay, und was so, was euer Zwischenfazit so?
Auf jeden Fall schöne Stadt mit schönen Reisemöglichkeiten. Die Natur ist wirklich hier gleich hier um die Ecke. Du musst nicht weit raus.
Ja, das stimmt.
Du hast die Berge hier. Wir waren jetzt auch schon für einen Tag in Basel, für einen Tag in Salzburg.
Also, ja, die Reisemöglichkeiten in München
sind
größer als die in Berlin.
Auf jeden Fall.
Du bist in München schnell mal auch mal in Italien, schnell mal in der Schweiz, so Österreich, ist alles so.
Bist du Star Wars-Fan?
Fan nicht.
Oder ist das eher was für 27-jährige Berliner? So?
Nein. Ich glaube, Berliner schauen das nicht. Das wäre dann ein bisschen zu nerdig. Die würden schauen andere Filme. Nee, also ich kenne Star Wars, aber ich bin kein Fan.
Okay, schade. Ja. Weil in München läuft gerade eine sehr coole Ausstellung noch bis Mitte Februar im Arnulf Park, The Fan Strike Back.
Ah, okay.
Aber wenn du nicht so ein Star Wars
kennst Fan du den bist, Arnulf? Muss man das kennen? Oder? Also,
nicht.
Ist ja da, wo unser Film gerade
läuft. Ja, aber ich meine, dieser Arnulf Park ist
so. Achso, du fragst du jetzt in München, ja, keine Ahnung.
Event Location.
Ich habe jetzt davon gehört, also ich habe gehört, irgendwie Google will da einen Standort machen. Weiß ich nicht.
Okay. Krass.
Das ist so ein super fieses, altes deutsche Post.
Ja.
Gebäude, was so halb leer steht,
okay.
wo der Veranstalter sich halt eingemietet hat für diese Ausstellung. Okay. Aber alles sind so, teilweise sind noch so alte Namensschilder an den Türen, so hier sitzt Frau Meier und bedient das Faxgerät und das war ein bisschen deprimiert.
Aber Pavlos,
zurück zum Thema.
Alles gut, hier ab zu München, mein Bierkonsum ist aber hier deutlich angestiegen.
Echt? Ja.
Und du weißt ja, ich trinke kaum. Geil.
Ja, ja, aber weil dann immer so die Kollegen und so, ey, hier, Korra, jetzt nochmal irgendwie Feierabend.
Nee, das was, oder, gar nicht so.
Jetzt oder weil es so lecker ist, oder?
Ja, so, weil es so, dass ich hier so einfach dazugehört, so, ja.
Auch so Kultur so ein bisschen, ja.
Ich habe ja gesagt, wir haben die lokale Brauerei hier, da war ich jetzt mit zweimal mit meiner Partnerin Maira essen und dann haben wir uns auch Bier dazu bestellt, was ich sonst gar nicht mache, ja. Aber das gehört einfach dazu.
Färbt ab. Die Locals färben ab auf dich, ja.
Ich war ja auch auf dem Oktoberfest.
In Berlin hast du sonst immer eine Line gezogen und jetzt trinkst du ein Bier.
Warst du auch auf dem Oktoberfest, oder was?
Ja. Okay. Ja, das war echt cool.
Lustig, ich bin kompletter Oktoberfest-Verweigerer und habe immer mein Leben lang gesagt, ich gehe nicht hin.
Ja.
Aber dieses Jahr war ich auf so einer Startup-Veranstaltung in München und die haben dann sozusagen der dritte Tag der Messe fand auf dem Oktoberfest statt. Also man konnte sich dann
Pretzels and
Bits and Pretzels, ja. Also man konnte sich als Besucher nicht mehr aussuchen. Und dann hatte ich aber Glück, also was ist Glück? Also ist auch ein trauriger Anlass natürlich, aber so persönlich kann ich sagen, so mein Rekord steht, ich war noch nie in meinem Leben auf dem Oktoberfest, weil der dritte Tag ist dann ausgefallen, weil das der Tag dieser Bombendrohung war, wo dann Oktoberfest geschlossen war. Stimmt. Deswegen ist der dritte Messetag dann ausgefallen. Okay. Und ich kann weiterhin sagen, ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
Also ich war da und ich trinke ja keinen Alkohol. Mhm. Ich war da voll fehl am Platz. Komplett fehl am Platz. Also ich war auch in so einem Zelt und so. Ich sag so, was mache ich hier so? Da habe ich so eine Mars Cola bestellt.
Schlimm, wenn alle besoffen sind.
Ich habe einfach eine Mars Cola bestellt. So ein Liter Cola.
Wie im Kino, wie schlimm, ey.
So richtig. Und saß auf meiner Mars Cola und alle mit Bier. Und ich so, okay, das ist original, passt hier nicht rein.
Also ich war das erste Mal 2019 da. Das war das letzte Mal vor Corona. Danach gab es ja zwei, drei Jahre erstmal kein Oktoberfest. Und da fand ich so, okay, da saß ich aber damals auf dem Außenbereich. Fand ich schon lustig, so okay, aber ich habe mir gedacht, warum gehen die Leute jetzt da hin und so. Also ich war schon so ein kleiner Oktoberfest-Hater, kann man schon sagen.
Okay,
aber jetzt waren wir...
Sympathisch.
Jetzt waren wir jetzt mit der Arbeit im Zelt, 100 Mann.
Okay, schon wieder was anderes.
Ja,
ich glaube auch, also es ist was anderes, wenn du irgendwo alleine unterwegs oder zu zweit oder halt mit der Firma dann mit 100 Leuten ist dann schon wieder was anderes.
Das war echt cool. Also dann so ab 9 Uhr gehen ja die Lichter aus, also dimm die Lichter. Die Leute stehen dann auf den Bänken und singen und sind alle nur glücklich. Okay. Also das war schon eine coole Erfahrung. Ja.
Okay. Glücklich, / besoffen. Okay. okay, und bist du jetzt dann... bei Slalom hast du dann jetzt mehr Verantwortung, noch geilere Kunden, noch spannendere Projekte? Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast oder ist es ganz anders?
Also ich muss sagen, die Arbeit an sich hat sich jetzt für mich nicht geändert. Ich mache dieselbe Arbeit mit einem anderen Team, der Fokus hat sich geändert, weil jetzt haben wir mittlerweile auch ein neues Produkt, was heißt neu, aber relativ neu, und das nennt sich Agentforce. Und diese ganze Agentic AI-Thema ist halt mega groß, wird halt auch von Salesforce gut gepusht, und da arbeite ich mich aktuell ein und habe da jetzt auch in diesem Jahr oder letztes Jahr zwei kleinere Projekte abschließen können. Und also der Fokus ist ein anderer. Was sich für mich auf jeden Fall persönlich geändert hat, dass ich halt mehr als im Office bin, und wir haben auch ein echt cooles Office direkt am Marienplatz mit internationalen Kollegen aus Amerika, aus Italien,
geil.
Also aus ganz, ganz vielen Ländern, was mir persönlich sehr gefällt.
Ich mag so Settings auch.
Ja, mega. Also du hörst die verschiedensten Sprachen bei uns in den Gängen. Gefällt mir total. Genau, also das Team hat sich geändert, das Team-Setting und der Fokus für mich. Ansonsten ist die Arbeit dieselbe. Ich habe auf jeden Fall, genieße halt durch meine Erfahrung, ja, ich sag mal, mehr Anerkennung, weil ich ja gewisse Technologien schon kenne und ja, oder auch damit was zu tun hat in der Vergangenheit. Aber ansonsten jetzt mehr Verantwortung in dem Sinne übernehme ich nicht, nein. Ja.
Okay. Mhm. Aber sind die Kunden dann größer, internationaler oder versus da, wo du vorher warst?
Ist bunt gemischt, auch wie es eigentlich sonst bei anderen Partnern ist. Verschiedenste Unternehmensgrößen, verschiedenste Branchen. Was aber auf jeden Fall neu ist und was auch richtig cool ist, ist, man kann jetzt zum Beispiel in einem Projekt in UK oder in den Staaten mit reingezogen werden, weil da gerade zum Beispiel die Kapazitäten nicht verfügbar sind.
Okay. Das heißt, Slalom arbeitet dann international mit seinen Headquarters dann zusammen, mhm, und dann, okay, dann arbeitest du auch mal mit Kollegen aus einem anderen Land zusammen.
Auch vor Ort oder rein remote?
Nein, also rein remote. Also das hängt natürlich auch von der Distanz ab. Wir sind so in 12 Ländern vertreten. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Projekt in den Staaten wäre, dann auf jeden Fall nur remote. Aber es kommt schon vor, dass man mal jetzt für einen Workshop oder so dann dahin reisen muss, ja. Ja. Ja, aber sonst nur remote. Aber ich persönlich finde das super, super interessant, dass man auch mal mit Teams, also mit Kollegen von anderen Ländern zusammenarbeitet.
Ja, ist auch geil.
Ja. Weil dann knüpfst du Beziehungen, die du sonst hättest niemals knüpfen können.
Ja.
Ja.
Nee, definitiv mit Leuten aus allen Herren Ländern zusammenarbeiten, finde ich immer auch mega geil.
Also. Ja, ja.
Zeitzone kein Problem für dich?
Musst
du dann nachts um 3 Calls machen oder?
Nee, das nicht. Aber ich muss gestehen, ich glaube, da sind wir alle ein bisschen gleich. Ich habe schon eine kleine Arbeitssucht. Ich arbeite, für mich ist es eigentlich normal, dass ich bis in den Abend reinarbeite oder so, oder bis in die Nacht. Mache ich jetzt zwar nicht mehr so oft, wegen für meine Partnerin. Ja, nee, aber sonst Zeitzone, also ich arbeite gerne, das will ich damit sagen, und auch lange. Und Arbeitszeiten, so in dem Sinne, ist jetzt für mich kein Problem. Aber natürlich nachts um 3 würde jetzt nicht in Frage kommen.
Okay. Also es ist auch, passiert jetzt auch nicht bei euch, dass ihr jetzt irgendwie einen Call habt mit USA um, keine Ahnung, oder mit Asien oder sowas. Das heißt, das ist ein Projekt und dann müsst ihr dann, was weiß ich, 7 Stunden Zeitzonenunterschied und dann, das habt ihr jetzt nicht. Das habt ihr wahrscheinlich dann ein Office vor Ort, was dann den, weiß ich jetzt nicht, asiatischen Markt besser bedienen kann als wir.
Ja, also das kommt schon vor, bei mir persönlich jetzt nicht. Ich habe mehrmals mit amerikanischen Teams zusammengearbeitet. Das letzte Team zum Beispiel war aus Florida und da gab es eine Zeitdifferenz von 6 Stunden, was noch handelbar ist, ja. Also wenn du ein bisschen später anfängst und die Calls und die Amerikaner die Calls in die Morgenstunden legen, dann ist das möglich auf jeden Fall. Es war jetzt, glaube ich, also es war nie ein Riesenproblem. Aber Asien könnte zum Beispiel ein größeres Problem sein, weil
Ja,
ich habe, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt, aber wir haben ein Projekt für eine Firma in Südkorea gemacht. Und dann war es so, wir mussten dringend einen Call mit denen machen und es war so ein super eng getakteter Kalender bei denen und es war nicht mehr viel offen. Und da war im Prinzip die einzige Möglichkeit so 3 Uhr morgens deutscher Zeit.
Oh Gott.
Und mein Mitgründer damals, der war so ein super krasser Morgenmensch, der ist immer so um 5 Uhr aufgestanden und hat dann Sport gemacht und hat dann um 7 Uhr gearbeitet. So. Das heißt, für den war es gar nicht mal so krass, weil der ist einfach 2 Stunden früher aufgestanden als sonst. Und ich bin aber so genau das Gegenteil. Ich bin so eine krasse Nachteule. Mhm. Aber für mich war es eigentlich auch easy, weil ich gehe normalerweise so um 1-2 Uhr ins Bett. Also für mich war es eigentlich nur 2 Stunden länger aufbleiben als normal. Geil. Und da war es so super witzig, weil so mein Mitgründer hat sich dann ins Bett gelegt, ist so 2 Stunden früher aufgestanden. Für ihn war das das erste Meeting des Tages. Ich bin einfach 2 Stunden länger aufgeblieben. Für mich war es das letzte Meeting des Tages.
Geil. Mhm.
Dann haben wir den Call gemacht. Dann bin ich ins Bett gegangen und er ins Büro.
Geil. Okay, nice. Also, mega Journey von Ingenieur Energiewirtschaft oder wie gesagt Energiesektor ins Testing, in Salesforce, jetzt nochmal in eine globale Salesforce-Agentur. Mhm. Kann sich auf jeden Fall, glaube ich, sehen lassen. Also ich ziehe da meinen Hut vor. Vor allem, ja, so komplett, du hast etwas studiert und dann sagst du, ja, okay, das war jetzt schön und das leg ich jetzt links liegen. Mhm. Und dann machst du aber was ganz anderes. Das war das wahrscheinlich.
Finde ich auf jeden Fall auch super.
Das war also
Leute, die keine Angst haben, so auch
einfach krass,
mal was also, komplett Neues.
Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Also, ich weiß nicht, was ich sonst außer IT machen könnte.
Mhm. Naja, gut, aber ich meine, innerhalb der IT hast du das ja auch schon mehrmals gemacht. Ich meine, du machst heute Testautomatisierung.
Ja, stimmt. Ja.
Vor ein paar Jahren warst du noch reiner Webentwickler.
Ja.
So.
Ja,
also,
stimmt.
Ist ja jetzt, ne, klar, anderer Maßstab.
Ja. Aber. Und das war das, was du gemeint hast, initial, als du gesagt hattest, studieren würde ich jetzt auch nicht immer machen, weil du jetzt gesehen hast, dass du mit so einem Quereinstieg trotzdem etwas erreichen kannst?
Ja, also studieren, in dem Sinne, dass ich jetzt Ingenieurswesen würde ich, glaube ich, nicht studieren, wenn ich in die IT will.
Okay.
Das, also wenn Leute das vorhaben, können sie es natürlich machen, aber ich persönlich würde das nicht empfehlen. Es sei denn, man möchte das, aber man braucht es nicht. Ja,
also für die IT jetzt.
Ja, für die IT. Was ich machen würde heute mit dem heutigen Wissen, ich würde einfach einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik machen und nicht mal den Master und würde dann direkt irgendwo einsteigen und dann die Praxiserfahrung sammeln. Ja. Aber zu der Entscheidung, also das ist, glaube ich, auch eine Personensache oder Charaktersache. Ja. Ich war schon immer so ein entscheidungsfreudiger Mensch. Auch mal, ich sag mal, sehr impulsive Entscheidungen getroffen, aber ich lebe dann auch mit den Nachteilen von dieser Entscheidung. Das stört mich nicht. Mich würde es viel mehr stören, wenn ich die Entscheidung nicht getroffen hätte. Und dann frage ich mich immer, oh, hätte ich das damals gemacht und sowas. Also dieses Gefühl mag ich gar nicht. Dann lieber eine doofe Entscheidung treffen und mit den Konsequenzen leben.
Also dann wenigstens probiert haben.
Ja,
so, ne?
Siehst du Nachteile oder gibt es irgendwas, was dir gerade so gar nicht gefällt an dem Salesforce-Job?
Also an dem Job persönlich sehe ich keine Nachteile. Ganz im Gegensatz, ich glaube, das ist so, ich hab mich gefunden in diesem Bereich.
Nice.
Es ist nur gewisse Lebensmeilensteine habe ich halt später erreicht, weil ich einen Quereinstieg gemacht habe und
ja, mein Gott.
Aber das stört mich gar nicht. Aber das wäre jetzt so ein Nachteil. Ja.
Ja.
Genau.
Okay, gut, aber es kannst du auch wieder aufholen, weil du jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen die Karriere jetzt machst in der IT und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du jetzt Karriere machst in IT, dann kannst du auch ganz viel abkürzen so.
Ja.
Und das jetzt gar nicht mal so blöd machst und dann kann man auch wieder einiges wieder einholen.
Auch wenn ich auf die 40 bald zugehe, ich fühle mich noch nicht so, von daher passt schon.
Nice.
Du fühlst dich nur wie ein 27-Jähriger in Berlin.
Ja.
Wie so ein Peter Pan. Nee, Spaß. das heißt eigentlich für dich jetzt Quereinstieg, hat sich natürlich ja komplett gelohnt.
Mhm.
Hast du noch Kontakt zu irgendwelchen alten Kommilitonen oder sowas, die dann sagen, ey, Kolla, was machst du eigentlich jetzt? Und dann sagst du, ja, ich mache jetzt Salesforce. Ist das schon mal jetzt passiert so? Und die dann so sagen, hey, wie, was machst du jetzt? Und ne, weißt du, also.
Ja, also ich hatte damals, habe ich das natürlich meinem engeren Umfeld schon geschildert, was ich vorhabe, bevor ich diesen Entschluss gemacht habe. Die Leute damals waren schon überrascht, dass ich das mache und hatten, glaube ich, auch nicht so, ich sag mal, den Optimismus, wie ich es ihnen gehabt habe. Also ich glaube, damals meine Freunde und auch die Leute, denen ich es erzählt habe, die hätten das nicht gemacht. Aber mich, das war mir persönlich nicht so wichtig, weil ich hatte einfach diesen inneren Drang, was zu ändern, und ich wusste, das hat keine Zukunft, was ich aktuell mache, und deswegen, also jeder, der so eine innere Stimme auch verspürt und oder merkt, man macht eine Sache, die man eigentlich gar nicht machen möchte, oder man ist an einem Ort, wo man gar nicht sein möchte, dem kann ich es nur raten, dann in sich zu gehen und zu überlegen, okay, was man vom Leben will. Ja.
Was ein schönes Schlusswort. Also würde ich jedem, ja, wie du auch schon jetzt sagtest, jedem empfehlen, etwas Neues zu probieren, wenn man merkt, ey, das passt vielleicht gerade nicht so.
Definitiv.
Ja, nice.
Einfach mal machen.
Ja, einfach mal machen. Super schön.
Ich, während ihr vorhin so ein bisschen gequatscht habt, habe ich mich so ein bisschen in den Wikipedia-Untiefen verloren. So, der Salesforce-Gründer ist schon echt auch eine schillernde Figur, ne?
Ja.
Also hat als Kind schon, als Schüler schon eine Firma gegründet, die Atari-Spiele programmiert hat.
Krass.
Hat am Apple, also am ersten Macintosh mitprogrammiert.
Krass.
War dann bei Oracle angestellt, bevor er Salesforce gegründet hat.
Okay, gut, Feierabend.
Und es ist ganz lustig, der Wikipedia-Artikel über ihn, der hat nicht super viele Quellen, aber eine springt so ein bisschen ins Auge. Es ist ein CNN-Artikel mit folgendem Titel: The Fresh Prince of Software. Life is good when you're Mark Benioff. He sells a boring product, but lives like a rockstar. Kannst du das bestätigen, Cora? Ist es so ein krasser Typ? Oder? Also hast du generell so viel Kontakt auch so mit dem Mutterschiff? Kriegt man so viel von Salesforce selber auch mit bei euch? Oder so?
Ja, also jetzt Mark Benioff direkt nicht. Es gibt Salesforce immer diese großen Events, die World Tour und die Dreamforce. Und da gehen alle.
Da hält er dann bestimmt auch inspirierende Keynote-Speeches.
Ne? Genau, dann ist er mal natürlich da und verleiht auch Awards und sowas. Okay. Aber
für den Partnerberater des Jahres?
Für den MVP des Jahres. Die kriegen dann so goldene Hoodies und so.
Ja, okay, krass.
Ja. Das macht aber, ich glaube, Google macht das auch.
Echt?
Okay. Google oder irgendwie, ich habe das schon mal gesehen. Kriegst dann so Hoodies.
Okay.
Ja.
AWS macht's, glaube ich. Mhm. Ja, einer von den Cloud-Betreibern macht das auch.
Ja, ich glaube, dieses Konzept hat sich überall durchgesetzt.
Wie viele goldene Hoodies hast du schon im Schrank?
Ich leider keine. Ich bin kein MVP, nee.
Ah, schade. Okay. Aber kommt noch.
Ich hoffe doch.
Vielleicht zwei, drei Jahre später durch den Quereinstieg, aber ich bin mir sicher, da kommst du auch noch hin.
Ja, weiß ich ja. Ich arbeite drauf hin.
Was wir auch noch immer unseren Gästen anbieten, jetzt wenn wir so langsam ins Schlusswort kommen.
Pablo muss ins Bett.
Ja, aber hallo. Die Franken-Elsner-Show, kennt ihr das noch, aber egal.
Was bieten wir an, Frank Elsner?
Nein, kennst du nicht? Aber hallo, die Frank-Elsner-Show.
Nee, keine Ahnung.
Frank Elsner kenne ich noch.
Das war so eine Show, aber hallo.
Aha.
Im deutschen Fernsehen.
Keine Ahnung.
Ich habe so verdient einen deutschen Pass bekommen. Richtig verdient, weil ich sowas weiß.
Weil es einfach ein Beweis dafür, dass du 40 wirst.
Ja. Der war richtig cool. Ey. Da kann man nichts gegen sagen. Lass so stehen. Kommt in die Shownotes, die Show.
Aber hallo.
Kommt die Frank Elsner Show. Genau, was wir unseren Gästen anbieten seit neuestem, ist: Hast du noch mal Fragen an uns? Ja, vielleicht willst du irgendwas so loswerden, uns noch mal mit zwei Fragen oder halt auch nicht.
Ja, also was ich mich auf jeden Fall gefragt habe, weil ich weiß ja, Pablos, ich kenne dich ja auch, ich habe dich auch in Person gesehen. habe mich auf jeden Fall gefragt, warum ihr die zwei kleinen Nerds heißt, weil so klein bist du ja, Pavlos, zum Beispiel gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Sebastian ist, aber...
Aber ich bin nicht so groß.
Ich bin 1,76.
Okay, ich bin 1,78, also so groß ist die Differenz jetzt auch nicht.
Und wie groß bist du?
Ich bin auch so.
Auch so.
Auch so diese 1,76 oder so. Oder
wir sind ungefähr gleich groß.
Ja, ey, mein Gehirn ist auch, also wenn ich jetzt, mein Gehirn ist jetzt auf Runterfahrmodus, gell?
Ich glaube, also, man sollte zwei kleine Nerds nicht so wörtlich nehmen. Also das ist halt so, wie du halt sagst, so, ja, das sind die zwei kleinen Halunken, so.
Ja.
Wir sind halt kleine Nerds, also wir sind jetzt nicht klein. Also vielleicht sind wir auch klein.
Aber jetzt sind wir auch süß, aber, deswegen.
Ja, so.
Okay.
Hast du noch eine auf Lager?
Noch eine.
Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Nee.
Wenn nicht, habe ich noch eine.
Okay.
Du hast noch eine Frage.
Ja. Was ist denn so deine Lieblingsmusik, Koray?
Oh, ich bin da echt breit gefächert. Also, ich höre auf
jeden Fall. Muss jetzt einen Act aussuchen.
Okay, dann auf jeden Fall, was mich auf jeden Fall sehr bewegt aktuell ist, also was ich am meisten fühle, ist Elektro.
Okay, kannst du es ein bisschen spezifischer machen? Vielleicht ein Künstler oder sogar einen Song oder ein Act oder so?
Boah.
Oder eher so Minimal oder
ich was für ein Elektro-Stil? Gerade, also
auch immer dein Spotify, was waren so?
Wenn du in dich gehst, kann ich ja kurz erklären. Ja. Also du bist ein Riesenfan von zwei kleinen Nerds, du weißt das eh. Mhm. Ne? Also dir brauche ich das ja nicht erzählen, aber wir haben ja am Ende jeder Folge haben wir so einen Outro-Song, den wir mit AI machen, so, ne? Zuno.com. Und unsere Gäste dürfen in den Gastfolgen immer so ihre Lieblingsmusik, Band, Song, Künstler, Gruppe, was auch immer nennen.
Mhm.
Und wir versuchen dann den Song nachzubauen, so stilistisch. Mhm. Ne? Klar, mit IT-spezifischem Text, zwei kleine Nerds-Text irgendwie. Mhm. Aber eben, ja.
Boah, finde ich eine super coole Idee auf jeden Fall.
Pavlo hat sich gerade gemeldet, der will, glaube ich, was sagen.
Ja, und zwar wollen wir einführen, dass wir den Song bei den Gastfolgen, dass wir den Gast mit einbeziehen im Song.
Textlich.
Und dann, genau, und dann halt eine Folge, einen Song machen zu der Folge. Nicht zum Podcast, zur Folge.
Das ist ja noch mehr Arbeit für mich.
Wow.
Ja.
Da bin ich ja gespannt, was ihr jetzt
Ja, das war nur ein Vorschlag.
Vielleicht schneide ich das raus, wenn ich keinen Bock drauf
habe. Ja, dann schneid den dummen Vorschlag raus. Okay, dann, das heißt, hast du mal geguckt, Koray, bei dir so in der Liste?
Also da bin ich echt gespannt, was ihr jetzt aus diesem Song machen werdet. Also was ich jetzt auf jeden Fall aktuell höre, ist zum Beispiel von Rue Deep, You Are Deep.
Okay, nie gehört, ich freue mich drauf.
Rue Deep.
Kannst du es mir einmal buchstabieren?
Ja, R-O-U und dann Deep.
Ich hab's. Ja, ich hab's, okay.
Ah, okay, alles klar. Cool, ja, ich freue mich drauf. Muss ich mich erstmal reinhören.
Okay, dann haben wir es langsam, oder?
Ja.
Ich würde auch sagen.
Ja, dann vielen, vielen Dank, Koray. Grüße nach München. Danke, dass du dabei warst, war richtig cool.
Grüße in die sauberste Stadt der Welt.
In die sauberste Stadt der Welt. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, genauso wie uns.
Ja, definitiv.
Und dann vielleicht.
Vielen Dank
euch
beiden und schöne Grüße zurück nach Frankfurt. Es war auf jeden Fall ein super cooles Gespräch, hat mir echt Spaß gemacht. Ist für mich das erste Mal bei einem Podcast und ich wünsche auf jeden Fall euch. Ich
habe nicht gemerkt, du warst sehr souverän.
Oh, danke
schön. Vielleicht nicht das letzte Mal.
Ich hoffe doch. Auf jeden Fall viel Glück euch weiterhin und.
Danke.
Ich wünsche euch auf jeden Fall.
Du bist der erste Gast 2026, kann man sagen. Ne?
Oh, wow.
Ist es so?
Oh, nee, Pano war am 1. Januar.
Pano war doch der erste. Der ist der zweite. Aber er ist Top 3.
Top 3.
Ja. Genau, weil er ist der zweite. Deswegen.
Auf jeden Fall. Okay. Vielen, vielen Dank.
Okay. Dann sagen wir ciao. To control.
a good time. I'm changing my lane, learning the flow, winning the game. One cloud in my mind, lighting the way. I found my place in the sales force rain. I stepped inside.